Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Russlands Präsident Putin hat heute vor mehr als 1000 Journalisten aus dem In- und Ausland seinen politischen Kurs abgesteckt. Er verteidigte das harte Vorgehen gegen Oppositionelle, äußerte sich aber auch zum Konflikt in Syrien. Putin warnte vor einem dauerhaften Krieg in dem Land. Unklar sei zudem, was bei einem militärischen Erfolg der syrischen Opposition passieren würde. Es war die erste große Pressekonferenz, seit Putin wieder im Präsidentenamt ist.
Eiszeit in Russland, minus 15 Grad, aber der Eisbrecher vor dem Tagungszentrum geht damit so routiniert um wie der da drinnen. Demonstrativ locker nahm der Präsident heute die Stufen, wohl auch um den Spekulationen über sein Rückenleiden endlich ein Ende zu setzen. 4,5 Stunden Frage, Marathon, dann viel Lokales, Regionales, leichtes Spiel für den Präsidenten. Nur manchmal Unangenehmes, aber sich Sorgen mache, dass Russland nach dem Ende des Assad-Regimes in Syrien isoliert dastehe. Wir sorgen uns nicht um dessen Schicksal und verstehen sehr wohl, dass die Familie schon 40 Jahre an der Macht ist. Natürlich werden da Veränderungen gefordert, aber was kommt danach? So ungeschminkt hat das offizielle Russland bisher nicht vom möglichen Ende Assads gesprochen. Man fürchte aber, so Putin, dass nach einer Machtübernahme der Opposition der Bürgerkrieg weitergehe. Das müsse verhindert werden. Zurück zur Eiszeit. Nein, einen autoritären Kurs habe er in seiner dritten Amtszeit nicht eingeschlagen, so Putin. Doch in einer Demokratie müssten Gesetze nun einmal durchgesetzt werden.
Korruption, Justizwillkür, Verhaftung von Oppositionellen. Fast jede kritische Frage zur politischen Eiszeit hier in Russland prallte heute an Wladimir Putin ab. Er vertraue auf die Unabhängigkeit von Gerichten, Staatsanwälten und Duma-Abgeordneten, erkenne keine Details von Einzelfällen. Dieses routinierte Antwortmuster rettete ihn heute fast 4,5 Stunden lang vor jeder ernsthaften Bedrängnis.
Der inhaftierte Kreml-Kritiker Khodorkovsky soll vorzeitig auf freien Fuß kommen. Die Strafe werde um 2 auf 11 Jahre gesenkt, entschied heute ein Moskauer Gericht. Khodorkovsky solle nun noch bis Oktober 2014 im Gefängnis bleiben. Die Anwälte des Ölunternehmers hatten die Freilassung gefordert und kündigten Berufung an. Khodorkovsky wurde in umstrittenen Prozessen unter anderem wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche verurteilt. Immer mehr Menschen in Deutschland sind nach Einschätzung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes armutsgefährdet, trotz guter Konjunktur und niedriger Arbeitslosenzahlen. In seinem heute vorgelegten Bericht gab der Verband der Bundesregierung Mitschuld an der Entwicklung. Er forderte unter anderem gesetzliche Mindestlöhne und höhere Hartz-IV-Regelsätze.
Schlange stehen für einen Teller Kartoffelsuppe. Früher kamen hauptsächlich Obdachlose oder Drogenabhängige in die Suppenküche der Franziskaner in Berlin. Heute sind es Arbeitslose, Hartz-IV-Empfänger, Rentner.
Es kommen aber auch viele hierhin, die zum Beispiel kein Geld mehr haben, um Strom und Wasser zu Hause zu bezahlen, die dann hier essen kommen, weil sie zu Hause nicht kochen können und die hier eine Dusche nehmen, weil sie zu Hause kein Wasser mehr haben.
Für den Paritätischen Wohlfahrtsverband gilt als armutsgefährdet, wer weniger als 60% des Durchschnittseinkommens zur Verfügung hat. Bei Alleinstehenden sind das weniger als 850 Euro pro Monat. Der Armutsbericht des Verbandes zeigt, vor allem in Großstädten nimmt die Zahl der armutsgefährdeten Menschen zu. Zum Beispiel im Ruhrgebiet. Waren 2005 in Duisburg noch 17% der Menschen armutsgefährdet, sind es 2011 schon 23,5%. In Dortmund stieg die Quote von 18,6 auf 24,2, in Düsseldorf von 13,8 auf 19,2%.
Deutschland ist das 5. reichste Land auf dieser Welt. Wir haben Reserven alleine auf ein Barvermögen in den Privathaushalten von 4,8 Billionen Euro. Mit der Einführung einer Vermögensteuer, mit höherer Besteuerung wirklich großer Erbschaften und Erhöhung der Spitzensteuersätze wären wir in der Lage, Armut in Deutschland wirklich wirkungsvoll zu bekämpfen.
Mit diesen Einnahmen müsse der Bund dann sofort und Beschäftigungsprogramme finanzieren. Die Bundesarbeitsministerin sieht die Regierung allerdings längst auf dem richtigen Weg. Die sinkenden Arbeitslosenzahlen seien dafür ein deutliches Zeichen.
Bei der Suche nach Straftätern werden immer wieder auch Massengentests angeordnet. Die Auswertung der Ergebnisse hat der Bundesgerichtshof jetzt eng begrenzt. So dürfen künftig nur direkte Treffer verwendet werden. Ähnliche DNA-Proben von Verwandten, die auf die Spur des mutmaßlichen Täters führen könnten, dürfen die Ermittler dagegen nicht weiter verfolgen.
In Dörpen im Emsland wurde 2010 eine 27-jährige Frau brutal vergewaltigt. Die Ermittler ordneten einen Massengentest an. Der brachte sie auf die Spur des zur Tatzeit 16-jährigen Täters über Umwege. Beim Opfer stellten die Ermittler DNA des Täters sicher. Der Massengentest brachte keinen Volltreffer, aber bei zwei Personen gab es eine hohe Übereinstimmung mit der DNA vom Tatort. Ein Verwandter dieser zwei könnte verdächtig sein, schlossen die Ermittler. Sie nahmen eine DNA-Probe vom Sohn eines Testteilnehmers. Die passte vollständig, der Sohn war überführt. Doch dieses Verfahren war rechtswidrig, so der BGH.
Das hängt damit zusammen, dass die Strafprozessordnung die Anordnung von Reingentests und der Abgleich der dadurch erfolgten Daten ausdrücklich nur erlaubt in Bezug auf die Personen, die an diesem Massengentest teilgenommen haben. Hier in dem konkreten Fall ging es aber darum, dass über verwandtschaftliche Beziehungen ein weiterer Tatverdächtiger ermittelt wurde.
Weil die Rechtslage bislang unklar war, bleibt es im konkreten Fall bei der Verurteilung. In Zukunft aber dürfen Ermittler einen sogenannten Beinahe-Treffer aber nicht für weitere Ermittlungen nutzen. Reaktion aus der Politik?
Das kann auch rechtspolitisch nicht so sein. Das wird die Bevölkerung auch nicht akzeptieren. Hier muss der 81H entsprechend angepasst werden und hier muss der Bundesgesetzgeber jetzt antreten.
Das Urteil zeigt die rechtlichen Grenzen auf, die aktuell bei Massengentests gelten. Für eine erweiterte Nutzung der Daten bräuchte man eine ausdrückliche Rechtsgrundlage. Ob und wie diese geschaffen werden kann, darüber muss die Politik entscheiden.
Die Spitzenverbände des Gesundheitswesens wollen die medizinische Versorgung in ländlichen Gebieten verbessern. Der gemeinsame Bundesausschuss von Krankenkassen, Ärzten und Kliniken legte heute eine neue Richtlinie vor. Danach sollen von 2013 an etwa 3000 neue Hausarztzulassungen vergeben werden können und die Mediziner auf dem Land besser verteilt werden.
Nächster Halt, Hausarzt rund um Müncheberg. In Brandenburg kommt neuerdings der Patientenbus. Er bringt vor allem Ältere zum Arzt in die Stadt. Den Doktor in ihren Dörfern gibt es nicht mehr. In Zukunft soll das wieder anders sein.
Es ändert sich im Wesentlichen, dass wir in Zukunft faktisch nur noch neue Zulassungsmöglichkeiten in unterversorgten ländlichen Regionen haben. Wir schieben Zulassungen in ohnehin schon überversorgten Gebieten einen Riegel vor.
Das soll den Druck auf junge Mediziner erhöhen, aufs Land zu gehen. Alleine 3000 Hausarztstellen kommen jetzt bundesweit dazu und knapp 1400 Stellen für Psychotherapeuten. Auch die fehlen gerade auf dem Land. In großen Städten wie Berlin und Hamburg wird es in den nächsten Jahren keine neuen Hausarztpraxen geben. Ob diese Maßnahmen genügen, ist fraglich. Wirklich zwingen kann die Ärzte niemand. Besondere Anreize schafft die Bedarfsplanung nicht. Und schon heute fehlen für viele Praxen auf dem Land Nachfolger. Kritiker halten die neue Regelung zwar für einen wichtigen Baustein, aber nicht für ausreichend.
Leichte Verbesserungen wird es bei der hausärztlichen Versorgung auf dem Land geben. Große Probleme sehen wir weiterhin, beispielsweise bei der Versorgung von Menschen mit Behinderungen oder auch bei der Versorgung von Kindern.
Der neue Verteilungsschlüssel soll den Ärztemangel frühestens in 3 bis 5 Jahren spürbar lindern. Je schneller, desto besser, so dürften es nicht nur die Patienten in Münchenberg sehen. Ihr Bus fährt nur einmal die Woche.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de, darunter ein ausführliches Interview mit dem Vorsitzenden des Deutschen Hausärzteverbandes. Die Deutsche Bank kommt nicht aus den Schlagzeilen. Die Zentrale in Frankfurt am Main ist erneut durchsucht worden. Bei der gestrigen Razzia ging es um den Rechtsstreit mit den Erben des Medienunternehmers Kirch. Die Münchner Staatsanwaltschaft verdächtigt ehemalige Bankvorstände und ein Aufsichtsratsmitglied, im Schadensersatzprozess falsch ausgesagt zu haben. Das Geldinstitut war deshalb schon einmal durchsucht worden. Die Deutsche Bahn geht juristisch gegen das Schienenkartell um den Stahlkonzern ThyssenKrupp vor. Wegen illegaler Preisabsprachen fordert der Staatskonzern Schadensersatz in Höhe von 550 Millionen Euro. Das Bundeskartellamt hatte Mitte des Jahres bereits ein hohes Bußgeld verhängt. Seitdem hatte sich die Bahn nach eigenen Angaben vergeblich um eine außergerichtliche Einigung bemüht.
Wer durfte wie viele Schienen zu welchem Preis anbieten? Fast ein Jahrzehnt sollen 4 Hersteller Mengen und Preise für Lieferungen abgesprochen haben. Unter den Schienenfreunden, wie sich die Kartellbrüder nannten, Stahlgigant ThyssenKrupp. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehr als 200 Personen. Bereits im Sommer verhängte das Bundeskartellamt gegen den Konzern ein Bußgeld von rund 100 Millionen Euro. Seit einem Jahr ringt die Bahn mit ThyssenKrupp um Schadensersatz. Ihre Klage habe gute Aussichten, sagen Beobachter.
zunächst mal ganz praktisch unterbricht sie die Verjährung, hemmt die Verjährung. Das ist das Wichtigste, dass die Verjährung gehemmt ist und der Anspruch nicht auf einmal verjährt. Außerdem erhöht die Klage natürlich den Druck auf ThyssenKrupp, sich vielleicht auf eine Verhandlungslösung einzulassen.
Thyssen reagierte heute und kündigte neue Gespräche mit der Bahn im Januar an. Die Klage, ein weiterer Einschnitt in einer verheerenden Jahresbilanz.
Das kommt jetzt natürlich zur Unzeit. Man hat gerade einen Abschluss vorgelegt mit 5 Milliarden Verlust und hat gerade für dieses Verfahren, für die Klagen, die jetzt kommen, noch keine Rückstellungen gebildet. Das heißt, das neue Geschäftsjahr würde sofort mit neuen Verlusten anfangen.
Die Bahn ist immer wieder Opfer von Kartellen. Ein Erfolg vor Gericht käme Verkehrsministerium und Bundeshaushalt zugute. Die zu teuren Schienen hat vor allem der Steuerzahler finanziert.
An der Spitze der Deutschen Telekom bahnt sich ein Wechsel an. Vorstandschef Obermann will Ende kommenden Jahres vorzeitig seinen Posten räumen und den Konzern verlassen. Es sei ein guter Zeitpunkt, die Staffelübergabe vorzubereiten, sagte der Manager heute. Nachfolger soll der derzeitige Finanzvorstand Höttges werden. Der Bund als Großaktionär teilte mit, man bedauere den Rückzug. Die Nachfolgeregelung spreche jedoch für Kontinuität. Der Börsenbetreiber New York Stock Exchange hat sich mit der US-Rohstoffbörse ICE auf eine Übernahme geeinigt. Die ICE will dafür umgerechnet 6,2 Milliarden Euro zahlen. Falls die Aufsichtsbehörden das Geschäft absegnen, würde der weltgrößte Börsenkonzern entstehen. Vor knapp einem Jahr war die geplante Fusion zwischen der New Yorker Börse und der deutschen Börse am Veto der Brüsseler Wettbewerbshüter gescheitert.
In Griechenlands Hauptstadt Athen hat es heute wieder Proteste gegen die Sparpolitik der Regierung gegeben. Die Fahrer der U- und Straßenbahnen legten die Arbeit für 24 Stunden nieder. Weil viele Menschen auf Auto und Taxi umstiegen, kam der Verkehr vielerorts fast zum Erliegen. Die Angestellten des öffentlichen Personennahverkehrs wehren sich gegen geplante Lohnkürzungen von bis zu 15%. Auch in Spanien gab es heute erneut Proteste. In Madrid gingen tausende Menschen gegen die geplante Privatisierung von Krankenhäusern und Ambulanzen auf die Straße. Die spanische Regierung will die Ausgaben im Gesundheitswesen um 20% senken. Den entsprechenden Sparhaushalt verabschiedete das Parlament heute gegen die Stimmen der Opposition.
Maria Höfel-Riesch fährt beim Weltcup-Slalom der Damen im schwedischen Åre nur auf Platz 11. Die Olympiasiegerin aus Garmisch-Partenkirchen enttäuscht. Siegerin bei der Hatz durch die Stangen wird überraschend die US-Amerikanerin Michaela Schifrin. Der erste Weltcupsieg für die 17-Jährige. Auf Platz 2 die Schwedin Frida Hansdotter. Auf Rang 3 die Gesamtweltcup-führende Tina Maase.
In Südosteuropa sind viele Menschen von Schnee und eisiger Kälte betroffen. In Bulgarien riefen 12 Gemeinden im Nordosten des Landes den Notstand aus. Viele Orte waren von der Strom- und Wasserversorgung abgeschnitten. Bei Temperaturen von bis zu minus 19 Grad starben mindestens 3 Menschen. Auch im Südosten Rumäniens leiden die Menschen unter dem Wintereinbruch. Straßen waren vielerorts nach Schneeverwehungen unpassierbar. Fahrzeuge blieben stecken. In der türkischen Großstadt Istanbul verursachte starker Schneefall Verkehrsprobleme. Zahlreiche Räumfahrzeuge waren im Einsatz.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 21. Dezember.
Das Atlantiktief und das Russlandhoch ringen weiter um die Wettergestaltung. Die Südwesthälfte Deutschlands liegt dabei auf der milden und regnerischen Seite. Richtung Nordosten fällt bei Minusgraden auch Schnee. An Heiligabend setzt sich voraussichtlich die milde Luft durch. In der Südwesthälfte fällt heute Nacht verbreitet Regen, besonders im nordöstlichen Teil des Niederschlagsgebietes auch Schnee oder gefrierender Regen. Vorsicht, Glättegefahr. Morgen ein ähnliches Bild. Die Niederschläge kommen nur noch langsam voran. Nordöstlich der Elbe meist trocken, auch die Sonne lässt sich dort blicken. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden teilweise frisch, an der Nordsee stark. Heute Nacht minus 7 Grad im Bayerischen Wald bis plus 3 Grad im äußersten Westen und Südwesten. Dort morgen bis plus 8, im Nordosten bis minus 3 Grad. Am Wochenende bleibt es weitgehend bei dieser Wetterzweiteilung. Am Sonntag zum Teil ergiebige Regenfälle, im Norden und Osten weiterhin Schnee oder gefrierender Regen. An Heiligabend wird es auch dort deutlich milder.
Um 22.30 Uhr begrüßt Sie Karin Mioska mit folgenden Tagesthemen. Deutschland von unten, der Konkurrenzkampf zwischen Obdachlosen und Pilger der Apokalypse, wie der angekündigte Weltuntergang die Fantasie beflügelt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.